Deshalb kann man auch nicht zählen, wie viele Verständnisse haben Sie gehabt in den letzten 5 Minuten. Ja, Sie können 1, 2, 3. Das ist ein Zustand. Ja. Also es ist schon merkwürdig, was dieses menschliche Bewusstsein kann. Nun, ich will jetzt Folgendes machen. Wir sehen, unser Alltagsbewusstsein lebt aus der Gnade des Überbewussten. Alle Fähigkeiten sind überbewusst, ganz besonders die zentrale Fähigkeit, die heißt prosaisch Aufmerksamkeit oder das innere Licht. Aufmerksamkeit, im Alltagsbewusstsein erleben wir die Aufmerksamkeit nie. Wir erleben, wenn sie aussetzt. Ja, das merken wir. Ja, sie träumen ein bisschen so irgendwo hin, in die Alpen und so weiter, bleiben dort eine Viertelminute, dann kommt die Aufmerksamkeit zurück und ach, jetzt verstehe ich noch weniger. Das ist die Erfahrung. In der Schule, da sage ich immer, die Lehrer haben die grundlegendste Erfahrung, die überhaupt gibt, die beobachtbar ist, 10-mal am Tag. Nämlich, dass ein Kind vor ihnen sitzt, guckt sie mit großen Augen an, ja, und der Lehrer weiß haargenau, das Kind hört nicht und sieht nicht. Und das kann er beweisen, er sagt, was habe ich gesagt? Keine blasse Ahnung. Ja, warum nicht? Ja, weil physiologisch, physikalisch geschah alles. Ja, also was zum Hören gehört, also die longitudinale Wellen, die haben Trommelfell in Schwingung gebracht, das hat sich fortgesetzt in das Gehirn, kann man nicht stoppen. Ja, im Gehirn gingen die Ladungslawinen los, alles, was im Gehirn geschehen muss. Der Lehrer fragt, was habe ich gesagt, keine blasse Ahnung. Ja, weil die Aufmerksamkeit, nur die Aufmerksamkeit fehlte. Die war nämlich irgendwo im Schwimmbad oder im Fußball, am Fußballplatz. Zufällig. Die wichtigste Erfahrung, die man überhaupt im Hinblick auf Menschenkunde machen kann, dass die Sinne nicht arbeiten, wenn durch sie die Aufmerksamkeit nicht hinfließt, durchfließt. Das. Ja, und da sieht man, aha, es gibt sowas wie Aufmerksamkeit, aber wir erleben sie nicht. Wir erleben sie ebenso wenig wie das Licht. Das ist der schönste, man könnte sagen, goethische Beispiel. Das Licht ist unsichtbar. Das Beleuchtete, vom Licht Beleuchtete ist sichtbar. Der Mond ist sichtbar, wenn er beschienen wird durch die Lichtstrahlen der Sonne. Aber Sie sehen diese Lichtstrahlen von der Sonne bis zum Mond nicht. Ja, da ist es finster. Nur wo die Strahlen auf etwas stoßen, das sie zurückspiegelt, dort wird sichtbar sein. Nicht die Lichtstrahlen selbst. Ebenso wenig, dass die Strahlen des inneren Lichtes, das heißt der Aufmerksamkeit, das ist auch nicht sichtbar. Das ist, ja, man könnte sagen, empörend, weil wir ja alles mit der Aufmerksamkeit machen. Wo die Aufmerksamkeit nicht ist, da ist kein Bewusstsein, kein Bewusstseinsleben, und gerade das erleben wir nicht, die Aufmerksamkeit selbst nicht. Was die Aufmerksamkeit beleuchtet, die Objekte, das erleben wir, aber nicht sie selbst. Nun, Sie sehen, das ist sozusagen die zentrale Überbewusstheit, die Aufmerksamkeit. Das ist zentral, und dann kann es geben fühlende Aufmerksamkeit, wollende Aufmerksamkeit, denkende Aufmerksamkeit, sehende, hörende, riechende und so weiter und so fort. Das sind die Abwandlungen der Aufmerksamkeit, ja? Aber die zentrale Fähigkeit heißt inneres Licht, und das wäre eigentlich in einer spirituellen Psychologie, die könnte nur zustande kommen, wenn der Mensch sich im Jetzt erleben würde und nicht immer im Nachhinein. Nicht das Gedachte, sondern das Denken. Das Denken erlebt man nicht. Was bewusst wird, ist nicht das Denken, Prozess, sondern das Gedachte. Ja, das ist, was bei Steiner sehr klar mit allen Mitteln bewiesen wird. In der ersten Hälfte seiner Philosophie, ja, Philosophie der Freiheit. In der zweiten Hälfte wird dann gerade das gefordert, was in der ersten Hälfte als unmöglich dargestellt wurde, nämlich dass man die Intuition, das heißt das Denken selbst, doch erlebt. Aber dazwischen liegt eine Bewusstseinsstufe, die man meistens nicht bemerkt, dass das da ist. Und das ist eigentlich dieses Erlebnis des Jetzt oder Denkende, das Denkend zu erleben, nicht das Gedachte, sondern wo es noch denkend ist, ist mit dem Alltagsbewusstsein nicht möglich, aber es ist möglich durch Bewusstseinsschulung. Durch Bewusstseinsschulung ist es möglich, dass sich das die Aufmerksamkeit selbst erlebt. Das heißt, die Quelle aller überbewussten Fähigkeiten kann erforscht werden, kann sich erfahren, und damit würde eigentlich eine Psychologie begründet sein. Man kann sagen, naja, gut, also das sind vielleicht theoretisch ist das wichtig, aber es gibt doch Heilungen in der Psychotherapie, und wir können damit auch einiges anfangen. Nun, ich will jetzt nicht die großen Psychologen zitieren, wie James Hillman zum Beispiel, der hat mehrere Bücher, Deutsch auch, sagt, ungefähr 100 Jahre Psychoanalyse und der Menschheit geht es immer schlechter. Geht es besser? Die Anzahl der Psychotherapeuten hat sich seit Freud nun schätzungsweise verzwanzighaft. Ist das richtig? So 20.
Facht.
Ja. Geht es uns, kann man sagen, dass ein Zeichen, dass es besser geht? Kaum. Ja. Seitdem haben wir vieles noch dazu gelernt, ja, dass wir gestresst sind. Das ist eine ungarische Erfindung. Stress, und seitdem das erfunden worden, ja, Shea, ein ungarischer Arzt, hat das erfunden, und ich bin gar nicht stolz darauf, dass Sie das da so auffassen, und seitdem gibt es noch viel mehr Stress als vorher. Aber das ist immer so, also die Psychologen erfinden etwas und das verbreitet sich dann blitzschnell. Auch empfindet man es pflichtig, ja, wenn schon Stress da. Jetzt gibt es schon sowas wie posttraumatischer Stress. Ich habe eine Erfindung, ist das prätraumatische Stress. Bevor das Trauma geschieht, hat man schon. Das ist noch nicht so anerkannt, aber es kommt. Ich will damit etwas sagen. Es hat sich die Szene hat sich irrsinnig gewandelt. Das ist bekannt. Also zur Zeiten von Freud, da war so die Mode war Hysterie, ja, und Neurose. Heute finden Sie kaum Hysterie, das ist ausgestorben, sozusagen. Aber auch Neurose ist sehr zurückgegangen. Dagegen aber finden Sie Depression in Hülle und Fülle. Hat sich total gewandelt, aber man kann nicht sagen, wir sind gesünder, seelisch gesünder geworden, dadurch, dass so viele Psychologen und Psychotherapeuten sich bemühen. würde es umgekehrt deuten. Deshalb nimmt die Anzahl dieses Berufes so zu, weil die Menschen eben sich nicht wohlfühlen. Und immer mehr sind gezwungen, teils ja in Amerika ist das ja Mode, wer keinen Psychoanalytiker hat, der ist nicht ganz in Ordnung. Besseren Gesellschaft muss man schon einen haben. Aber das ist jetzt Scherz. Die Wahrheit ist, dass es gibt eine allgemeine Erkrankung, die habe ich einmal vor vielen Jahren dargestellt. 10 verschiedene allgemeine Erkrankungen, das sind die richtigen kollektiven Unterbewussten, nicht das Jungsche, sondern das zum Beispiel, dass wir in einem Dualismus leben. Das ist wirklich nicht bewusst, kaum bewusst. Und wenn es bewusst wird, hilft es auch nicht. Deshalb empfinden wir es doch so. Ich empfinde es auch so, wenn ich nicht gerade in einem gewissen Zustand bin, dann empfinde ich auch so, dass ich hier bin und dort ist die Welt, dort sind die Objekte. Hier ist das Subjekt, irgendwo hier, dort ist die Welt. Aber solange man nicht eine andere Erfahrung macht, bleibt man dabei. Und das ist das wirkliche Unterbewusste. Ebenso unterbewusst, wirklich unterbewusst, sind viele andere Symptome. Ich habe das, ich glaube, 10 solche Symptome gefunden, die allgemein sind. Was kollektiv unbewusst ist, das bemerkt die Menschheit nicht. Verstehen Sie? Was sie bemerkt, was einer bemerkt, das ist nicht mehr kollektiv unterbewusst. Und überhaupt, was heißt unterbewusst? Wir haben Bibliotheken voll, was alles das Unterbewusste ist. Was bleibt da noch nicht bewusst, wenn die Bibliotheken voll sind mit Büchern über das Unterbewusste? Kollektiv oder nicht kollektiv? Also, was kollektiv ist, das ist zum Beispiel, dass wir, was der Steiner hier, was ich von Steiner hier zitiert habe, der Mensch empfindet während des physischen Lebens seinen Körper als sein Selbst. Hat er das bemerkt? Es ist sehr einfach, ich frage Sie, wo sind Sie? Da hier. So, irgendwo innerhalb der Haut. Ja, sind Sie wirklich innerhalb der Haut? Können Sie vielleicht sagen, wo innerhalb der Haut? Das wäre was. Ja? Also wo Sie das so... Man würde heute das Gehirn verdächtigen. Verdächtigt auch das Gehirn. Da sitzt dieser kleine Kobold, den ich nenne. Das muss man findet es aber im Gehirn nicht. Verzweifelt sucht man diesen Punkt, also der da sein muss, also wo alle die Erfahrungen zusammenfließen. Weil es ist ja ganz klar, also, dass wenn Sie jetzt hier sind, dann gehen Sie nach Hause, dann essen Sie, dann schlafen Sie, dann wachen Sie auf, das ist immer noch dasselbe Ich. Das müsste man irgendwo finden, dieses. Aber was wollen Sie da finden? Denken Sie nach. Jetzt finden Sie, ja, so eine kleine Blase. Nehmen wir an, bei irgendeiner Sezierung findet man seine ganz kleine Blase irgendwo im Gehirn. Aha, Verdacht, das Ich. Hier sitzt das Ich. Können Sie das vorstellen? Dann kommt der Chemiker und sagt, ja, ich werde mal untersuchen, was in dieser Blase ist. Nimmt also eine kleine Kanüle und zieht da den Inhalt heraus und sagt, Ammoniak. Nicht das Ich. Oder was weiß ich, Methan. Ja. Verstehen Sie das Problem? Wie soll man das Einzige, wo man es finden könnte, das ist gerade der Sucht. Verstehen Sie? Der jetzt im Gehirn herumwühlt, sucht, wo ist da im Gehirn? Der das sucht, ja, der ist das Ich, diese Instanz. Das könnte, ja, aber den findet man wieder, nicht? Denn musste ein anderer kommen jetzt und so weiter. Verstehen Sie? Das hoffnungslos, die Sache. Also, zum Glück gibt es Anweisungen. Anweisungen, wie man zur Erfahrung des Lichtes kommt, nämlich des inneren Lichtes, der Aufmerksamkeit kommt. Da gibt es in jeder nennenswerten spirituellen Tradition gibt es Anweisungen und gibt es Übungen, durch die man zu dieser Erfahrung kommt. Diese Erfahrung wird unterschiedlich genannt, aber es ist dieselbe Erfahrung, auch dann, wenn die Wege dazu Zeit, Kultur und vielleicht Geografie bedingt sind. Ja? Zum Beispiel im Christentum, im Neuen Testament, heißt diese Erfahrung, Söhne des Lichtes zu werden. Wir finden das zum Beispiel bei Johannes Kapitel 12, Vers 36, aber dann bei Paulus finden Sie noch fünfmal ungefähr. Söhne des Lichtes zu werden, muss man verstehen, Sohn heißt in diesem Zusammenhang, der zeugen kann über den Vater. Menschensohn, der über das Wesen des Menschen zeugen kann. Gottes Sohn, der über das Wesen Gottes zeugen kann. Sohn des Lichtes, der über das Licht zeugen kann. Im Zen-Buddhismus heißt es, die Buddha-Natur oder die Urnatur zu sehen, zu erfahren. In der Anthroposophie heißt es, ich bin, das Ich Bin-Erlebnis. Das heißt es. Also es aber in jeglicher spirituellen Tradition ist das da, diese Erfahrung, und ist das eigentlich das einzige Ziel? Einzige Ziel der spirituellen Entwicklung. Nun, das ist das, wo der Mensch die Möglichkeit hat, sich zu wenden in der Richtung seines Überbewussten. Überbewusstsein, es ist nicht bewusst. Das Denken ist nicht bewusst. Ich kann das Ihnen sofort klar machen. Könnten Sie mir sagen, was Sie tun, wenn Sie denken? Ich bin absolut gespannt. Sie können doch sagen, was Sie tun, wenn Sie, sagen wir, das Geschirr abwaschen. Das können Sie gut erzählen. Ja? Gehen in die Küche und Sie machen, kann man erzählen. Sie können erzählen, wie Sie Ihre Brille putzen. Wie ich diese Krawatte binde, ist es schwierig zu erzählen, aber nicht unmöglich. Man kann es erzählen. Ja, so wie Sie das alles erzählen können, bitte erzählen Sie, was tun Sie beim Denken? Ja, ich schweige ebenso wie Sie. Ich kann es auch nicht erzählen. Höchstens sage ich, ja, also ich hole mir ein Thema oder ich bekomme ein Thema und ich bitte höflich das Denken. Bitte. Es tut oder nicht? Manchmal nicht. Aber ich kann es nur geschehen lassen. Verstehen Sie das? Ich kann nicht sagen, oh, denke doch. Los. Ja. Denkt doch. Strengt euch an. Nützt nichts. Ja, überhaupt nichts. Das kann man nicht. Man kann sich nicht beim Denken anstrengen. Man kann nur sagen, sei so gut und ja. Und manchmal geschieht das. Das heißt, es ist überbewusst. Deshalb wissen wir nicht, was wir tun dabei. Und glauben Sie nicht, dass ich jetzt darauf da interessiert bin, was geschieht im Gehirn beim Denken, da bin ich überhaupt nicht interessiert, weil erst muss ich denken, dann geschieht etwas im Gehirn. Ja. Nicht erst tut das Gehirn etwas und aha, das nehme ich wahr als Denken. Das ist ja Hirn verbrannt. Ja, das ist ja, wissen Sie, diese Leute merken nicht, dass sie als Schachspieler unmittelbar vor dem Matt stehen. Verstehen Sie das? Das merken sie nicht. Weil wenn jemand sagt, das Gehirn ist verantwortlich für alles, was ich denke, was ich tue, das Gehirn. Und sage ich, was du jetzt gesagt hast, ist das auch das Gehirn verantwortlich für das, was du eben jetzt gesagt hast, nämlich das Gehirn ist verantwortlich für alles. Gilt das auch für diese Aussage? Wenn ja, das Gespräch ist aus, weil mein Gehirn diktiert mir etwas anderes. Was kannst du dafür, was kannst du jetzt machen? Ja? Das ist so, wie der Birnbaum würde dem Apfelbaum sagen, du bringst nicht die richtigen Früchte. Können Sie sich vorstellen? Die richtigen Früchte sind so ein bisschen länglich, wie die Birne. Du bringst so runde Früchte. Wenn das ein biologischer Prozess ist, ja, und das ist das Gehirn, ja, da kann man nicht diskutieren darüber. Das kann nicht anders. Ja. Da muss man einfach das Gespräch einstellen. Manchmal sieht es haargenau so aus. Ja, bei Konflikten ist das fast immer so, dass man den Eindruck hat, da sind zwei biologische Systeme, die aufeinander prallen und da ist keine Lösung. Ja, aber das ist nur der Schein. Also jedenfalls, erst denke ich und dann macht das Gehirn etwas. Je nachdem. Jetzt, was wir hier noch unbedingt notwendig haben, das ist etwas, was ich dann in irgendeinem Vortrag in den nächsten Tagen, in einem Abendvortrag, aber auch im Seminar eingehend behandeln werde. Was heißt unterbewusst? Überbewusst, das sind alle Fähigkeiten. Man könnte sagen, das sind keine Inhalte, keine Formen. Je formenfreier eine Fähigkeit ist, desto besser. Je formenfreier ein Denken ist, desto besser. Wenn das Denken schon alles in Formen gefroren ist, ja, da kommt nicht viel Neues heraus und der Betreffende wird auch nicht viel Neues verstehen können. Muss flüssig bleiben. Formfrei heißt flüssig bleiben, damit es jegliche Form annehmen kann. Das ist eine Fähigkeit. Ständig. Das Unterbewusste, ich spreche jetzt von dem individuellen Unterbewussten, ist ein furchtbarer, das ist eine Mythologie, dieses Unterbewusste. Das zeigt sich daran, dass diesen Unterbewussten, heute ist das weniger vielleicht in der Mode, aber als das auftauchte so richtig, dann hat man diesem Unterbewusstsein eine ungeheure Macht zugeschrieben. Was natürlich schon wieder ein bisschen komisch war, nämlich es hieß, eigentlich ist das Unterbewusste die mächtigste Wesenheit im Menschen und das Bewusstsein ist nur eine kleine Insel im großen Meer des Unterbewussten. Verstehen Sie das? Ja, aber diese kleine Insel hat über das Unterbewusste gesprochen. Ja, das war das Merkwürdige, dass, obwohl es ganz in der Machtbereich des Unterbewussten ist, diese kleine Insel, trotzdem gibt sie Wissenschaft über das Unterbewusste. Eine komische Situation, natürlich, aber das ist nicht gut aufgefallen den Forschern und aber trotzdem kann man sagen, ja, unterbewusst war einst, was man so nicht publik machen wollte. Ja, also wovor man sich geschämt hat, dass sowas in mir existiert. So ein Hang, so eine Leidenschaft, so eine Haftung, ein Haften an etwas. Ja, das war einmal so. Aber was zu Zeiten von Freud noch stramm, wie sagt man, unterdrückt, nein, doch unterdrückt sein musste, das kann man heute in den Anzeigen lesen. Ja, also das ist heute überhaupt kein Problem, dass jemand so solche Leidenschaften erhaften hat, solche, ja, ich sag mal, solche Perversionen hat. Damals musste man das verdrängen, nicht unterdrücken. Verdrängen, das ist das richtige Wort. Man hat es verdrängt. Ich glaube nicht, dass man es verdrängt hat. Wer wollte es verdrängen, der schon weiß, was zu verdrängen ist? Also das ist auch eine Bildung, die mir eigentlich nie ganz eingegangen ist. Wer und was, so wer verdrängt, was wird verdrängt. Sondern jedenfalls, es gab Sachen, die man nicht so auf die, wie sagt man das, auf die große Glocke.
An die große Glocke
hängen wollte. Gut, ja, es gibt, ja, heute gibt es auch sowas, aber es ist gar nicht unterbewusst, man weiß haargenau, was das ist. Ja. So, es gibt dann sowas, was man nicht weiß. Warum nennt man unterbewusst, wenn das alles schon in den Bibliotheken steckt? Sie können da sich orientieren über das Unterbewusste. Sie werden nicht auslernen können in einem Leben. So viel weiß die Menschheit schon über das, was unterbewusst ist. Ja, was ist dann unterbewusst überhaupt? Ja, wie das zustande kommt, das ist unterbewusst. Das ist nicht bewusst. Das heißt, fangen wir bei dem Einfachsten an. Manche Menschen sind Egoisten. Kennen Sie solche? Also nicht hier, sondern draußen natürlich. Und wie das zustande kommt, das ist nicht bewusst. Verstehen Sie das? Niemand will, entscheidet sich so mit 3 oder 4 Jahren, das ist die höchste Zeit, dass ich ein Egoist werde. Also das habe ich nie gehört. Und ich glaube nicht, dass das existiert. Ja, vielleicht bei Shakespeare. Richard der Dritte, der sagt, von heute ab werde ich ein Rascal, aber was heißt das? Ein Schurke. Er ist schon längst das. Immerhin, glaubt, es beginnt jetzt, die Sache. Aber das ist auf der Bühne. Ja? Aber im Leben, wenn wir solche Anwandlungen haben, die wir dann, sagen wir, schämen oder was weiß ich. Das ist nicht so, dass wir das immer wissen machen, sondern das Wie ist unterbewusst. Stimmt. Gut. Ja. Aber nicht das Was. Das Was ist, heutzutage kann man kaum so etwas ausdenken, was man verdrängen müsste. Versuchen Sie mal, ob Sie so etwas finden. Es ist alles ganz publik. Ja, und sind ganze wirtschaftliche Einrichtungen sind darauf gegründet, dass auf das, was einst verdrängt gewesen ist. Heute ist es nicht verdrängt. Immerhin gibt es Formen, sich wiederholende Gewohnheiten. Ich würde sagen, was Gewohnheit ist. Nehmen wir an, schlechte Gewohnheit. Ja? Das ist mehr oder weniger unterbewusst, insofern man nicht weiß, wie das zustande gekommen ist. Das, was kollektiv unterbewusst ist, das bemerkt man nur dann, wenn man aus dem sich heraus entwickelt. Irgendwie. Sonst bemerkt man das nicht. Zum Beispiel, man bemerkt kaum, dass sowas wie Wirklichkeit eine Frage ist.
Das ist auch immer etwas, was ich so bewundere bei den Psychologen und Psychiatern. Die wissen genau, was ist Realität. Ja, und wer da nicht hineinpasst, also der, wenn jetzt ein Patient kommt und erzählt über etwas, was nicht zu dieser Realität des Psychiaters gehört, dann sagt man, er ist krank. Der fantasiert. Der hat, was weiß ich, der hat Visionen, Halluzinationen und so weiter. Ja. Es fällt niemandem auf, dass Wirklichkeit das allergrößte philosophische Problem war, ist und wird sein, dass das gar nicht so absolut klar ist, was gehört zur Wirklichkeit. Zum Beispiel, meine Aufmerksamkeit, gehört sie zur Wirklichkeit oder nicht? Ja, das ist eine sehr einfache Frage. Was meinen Sie? Ja, und dass der Zeuge, der, sagen wir, jetzt hier herumschaut und sie sieht, gehört er zur Wirklichkeit oder nicht? Und was ist das für ein Zeuge? Ja. Wo ist er? Ja, wir haben schon gesehen, dass es schwierig ist, ihn irgendwo zu lokalisieren, weil ich könnte Ihnen sagen, und da gibt es Übungen dazu, also wenn ich sehr konzentriert mich auf diesen Kabel konzentriere, es kann Augenblicke geben, wo ich dort bin. Ich empfinde mich dort, nicht hier. Jetzt gucke ich von hier dorthin. Aber wenn ich mich ganz dorthin vertiefe, ja, für Augenblicke. Und manchmal ist es nicht für Augenblicke. Und wenn Sie ein schönes Bild sehen, ein gemaltes Bild sehen, bleiben Sie immer so draußen. So, ich bin hier, dort ist das Bild. Und wie ist es mit der Musik? Ist das ein Objekt? Ja. Ich bin hier und die Musik ist wo? Wo das Klavier ist? Oder unterwegs? Oder hier? Ja, Realität. Also das ist eine der total unterbewussten Sachen, dass man diese Realität, dort ist sie. Ja. Und nur das ist Realität. Als ob, ja, ich habe den Antony Melo ergänzt, ob das nicht schon, was wir dort sehen, hören, riechen, ob das nicht schon im Bewusstsein wäre, längst. Ja. Wie ist das? Jetzt kommen die Psychiater und sagen, dieses Kind, das meint, dieses und das wahrgenommen zu haben. Aber wir wissen, dass das nicht Wirklichkeit ist. Wirklichkeit scheint mir eine Konvention zu sein. Gerade so wie die Normalität. Also für unsere Großeltern, die würden sagen, alle verrückt. Ja, alle verrückt. Sagt auch der Antonio de Mello übrigens, wir sind alle verrückt, dass wir nicht eingesperrt sind. Das liegt nur daran, dass wir die Mehrzahl sind. Das will ich damit sagen. Ich will damit einfach sagen, ja, der Mensch ist zusammengesetzt aus dem Überbewussten. Daraus lebt er, weil man kann beweisen, dass wenn Sie etwas erfahren, dann gibt es einen Zeugen dazu. Wenn Sie keinen Zeugen haben, dann erfahren Sie nichts. Ist das verständlich? Meistens sagen wir, ja, das bin ich und wir zeigen so. Man kann aber beweisen, dass dieses Nichtlein, dass wir das Alltagslicht gar nicht der Zeuge ist. Der Zeuge ist immer das wahre Ich oder das Selbst. gerade das, was gewöhnlicherweise überhaupt nicht bewusst ist, sondern im Überbewussten bleibt. Ich mache mal eine kleine Zeichnung, wenn schon ich das Glück habe, die Tafel hier zu haben. Also, wir haben ein Bewusstsein, das wird mit dieser Farbe. Das ist, was bewusst ist. Das heißt, alle die Sinneswahrnehmungen, alle die Gedanken, alle auch die Gefühle, die Willensimpulse, das ist das. Aber die wahrzunehmen, dazu brauchen wir eine Aufmerksamkeit und die ist nicht bewusst. Ist das verständlich? Die Aufmerksamkeit ist nicht bewusst. Sie wird bewusst, wenn sie sich wandelt in unsere Erfahrungen, konkrete Erfahrungen. Also, dass mir jetzt zum Beispiel warm ist, ja, das ist eine Erfahrung. Aber wenn ich bemerke das jetzt, weil bisher war meine Aufmerksamkeit total bei dem, was ich Ihnen sage. Ja, aber jetzt bemerke ich, es ist warm. Solange die Aufmerksamkeit sich nicht zu dieser Wärme gewendet hat, habe ich es nicht bemerkt. Also, wenn wir etwas bemerken, ist immer Aufmerksamkeit anwesend. Diese Aufmerksamkeit ist nicht bewusst, es ist ein Strom. William James, der wusste das, dass Aufmerksamkeit ein Strom ist. Bewusstsein ein Strom ist. Ja? So wie das Licht. Und die Frage ist, woher kommt das? Ja, woher kommt dieses Überbewusste? Da muss doch eine Quelle sein. Und diese Quelle heißt, ja, wir sagen das selbst. Ich nenne es, mache so einen Stern hierher. Dieser Stern ist die Quelle unserer überbewussten Fähigkeiten. Zentrale Fähigkeit, das innere Licht oder einfach das Licht oder anders gesagt Aufmerksamkeit. Das ist von zwei Seiten zu wissen. Die eine Seite ist Tradition. Jegliche spirituelle Tradition, inklusive die Anthroposophie, spricht über den Stern des Menschen. Zoroaster oder Zarathustra heißt der goldene Stern. Steiner hat die Bemerkung gemacht, früher wusste man, dass jeder Mensch einen Stern hat. Übrigens finden Sie das bei Platon im Timaios. Zu jedem Menschen ist ein Stern geordnet. Natürlich nicht ein Stern, den man mit Teleskopen schauen kann, aber ein geistiger Stern. Dieser Stern haben die drei Magier bei der Geburt Jesu gesehen und nur die haben es gesehen. Ja, es war kein mit Augen sichtbarer Stern, sonst hätten es alle gesehen. Aber nur die drei Magier haben gesehen, die später dann zu Königen avancierten im 9. Jahrhundert. Aber im Neuen Testament gibt es nur Magier, keine Könige. Jedenfalls, die haben es gesehen. Darüber spricht Timaios, spricht der Steiner auch. Und in allen spirituellen Traditionen nannte man das den Stern des Menschen. Deshalb kam auch bei mir, das heißt nicht deshalb, sondern bevor ich das alles gewusst habe, habe ich schon diese neuen Kinder Sternkinder genannt. Das Wissen über den Stern kam später, als Rechtfertigung. Aber das war noch nicht da, als ich das so genannt habe. Also dieser Stern, wenn Sie Steiner unbedingt hören wollen, dann sagt er, das wahre Ich des Menschen, das inkarniert sich nie. Das bleibt in der geistigen Welt stehen. Einmal sagt er, bei dem Empfängnis, bei der Geburt Und einmal sagt er, als das Kind beginnt, ich zu sagen, auf Erden. Bitte, Sie können wählen, welche Version Sie annehmen. Jedenfalls ist das die Quelle und das ist unser wahres Wesen und die Quelle unserer Bewusstheit, weil unsere Aufmerksamkeit, unseres inneren Lichtes, und dieses innere Licht beleuchtet das, was wir Erfahrung nennen, das heißt, was naive Leute Wirklichkeit nennen, ohne dass sie dieses alles dazu zählen würden. Ist das nicht schön? So, dass man das Resultat Wirklichkeit nennt, die Kraft und die Fähigkeit und den Zeugen nicht dazu zählt. Und da, das ist das wirklich kollektive Unterbewusste, dass wir so leben. Das ist das wirklich kollektive Unterbewusste, nicht das Jungsche. Ja. Das ist privat, ist auch nicht bei jedem da. Also das, Sie sehen, das ist jetzt die Situation und wie alle spirituellen Traditionen das gewusst haben, der Weg ist, dass wir diese Aufmerksamkeit verstärken. Anders gesagt, aus der Zerstreutheit in eine Konzentration bringen, sodass sie dann sich selber erleuchtet, beleuchten kann, sich selber erleben kann. Und man könnte sagen, auf diesem Strahl, diesem Lichtstrahl, kann der Mensch sein Bewusstsein heraufheben bis zu diesem Punkt. Glauben Sie nicht, dass dieser Punkt ein Punkt ist? Glauben Sie auch nicht, dass das ein Weg ist, der da endet? Jetzt habe ich das erreicht, aber jetzt ist es in Ordnung. Sondern das ist wie die Himmelsleiter. Die hat unzählige Sprossen. Und wenn der Mensch die Himmelsleiter besteigt, dann hebt sie sich noch. Ja? Dann steigt die Leiter selber höher. So muss man das ungefähr realistisch vorstellen. Das heißt, der Mensch ist nie fertig. Je unfertiger er wird, desto besser. Das heißt, je weniger geformt er wird, nachdem er durch die Formen gegangen ist, desto mehr wird er Mensch. Das ist die Perspektive. Das ist die Perspektive einer spirituellen Psychologie. Ich glaube nicht, dass es andere Psychologien gibt, wirklich, obwohl nur nominell. Aber eine, die den Menschen versteht, nicht nur in seinem gefallenen Wesen, ja, nicht nur in dem Mich, in der Egoität und was daraus folgt, ja, sondern ganz, so auch, dass der Zeuge dabei ist, in der Realität des Menschen, dass auch das Licht dabei ist, die Aufmerksamkeit auch zur Realität zählt, das ist ein Weg. Das ist ein Weg zur Wahrheit. Und das heißt, ich bin. Was wir im Seminar machen werden, erstens, dass ich versuche, auf Ihre Fragen einzugehen, die sicherlich zahlreich generiert worden sind. Und zweitens, dass wir versuchen, im Einzelnen diese Sachen zu betrachten und wenn alles gut geht, dann auch Übungen machen zum Bewusstwerden der Aufmerksamkeit. Denn das ist eigentlich das Wichtige. Nicht die Theorie. Ja, die Theorie ist schön, aber sie ändert uns nicht. Wenn die Theorien uns ändern würden, da brauchten Sie diesen Vortrag nicht. Dafür brauchten Sie auch Stühle nicht. Sie würden alle schon da schweben. weil wenn alles, was Sie gelesen haben, wirken würde, Wirklichkeit sein würde, dann würden wir anders aussehen. Aber deshalb bin ich auch dafür, dass auch etwas Nicht-Theoretisches geschieht, und das werde ich versuchen in diesen Seminaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Morgen von 9 bis 13 Uhr weiter und morgen Abend. Und zum Schluss dann noch ein Foto.